Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute aus Berlin und Chicago. Ja, man sieht es in irgendeiner Form, die amerikanischen Hotelräume, die werden auch nicht schöner, aber anders ging es jetzt eben nicht, damit wir keine neuerlichen Beschwerden wegen Gegenlicht von den Fenstern bekommen. Und meine Fensteraussicht zeigt im Zweifelsfall auch nur auf ein nicht so schönes Haus. Wir reden heute über das Annual Shareholder Meeting von Berkshire Hathaway, über Warren Buffett und den nicht mehr anwesenden Charlie Munger. Und wir gucken auch mal ein bisschen genauer hin, wie wir eigentlich und was wir eigentlich über die neuen Zahlen von Apple denken. Und dann habe ich in den USA eben noch etwas für mich wirklich Neues kennengelernt, Costco. Da war ich zum ersten Mal drin, habe mich da auch reichlich durchgefuttert und all diese Eindrücke und natürlich auch ein paar Worte zu der Aktie in den nächsten 45, 50, 55 Minuten bei Echtgeld TV.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Tja, länger wird's heute nicht, denn ich habe einen Termin. Ich muss zum Flughafen. Für mich geht's gleich nach Barcelona. Also fliegender Wechsel vorher, aber ne, bevor wir zu Barcelona kommen, der Buffett, Tobias. Du warst zum, ich weiß gar nicht, wievielten Mal jetzt in Omaha. Ich war ja noch nie dort. Ich habe mir auch, welch ein Sakrileg, am vergangenen Samstag, als das ja auch live übertragen wurde, das schöne Wetter gegönnt, habe danach versucht, ein bisschen was so in amerikanischen Medien zu lesen. Naja, es gab natürlich Live-Ticker, aber mir ist jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Berichtenswertes in Erinnerung geblieben von diesem Shareholder-Meeting in Omaha. Deshalb gleich an dich mal die Frage, was war denn so für dich, der ja vor Ort war, das Highlight in diesem Jahr?
Und das Highlight zu beantworten und die Frage nach dem Highlight zu beantworten ist dieses Jahr gar nicht so einfach. Ich würde, glaube ich, beim Highlight auf das operative Ergebnis verweisen. Buffett hat ja in seinem diesjährigen Brief sehr, sehr deutlich darauf hingewiesen, dass man vor allen Dingen darauf gucken soll und dass man sich nicht immer an den komischen Gewinnzahlen, die Berkshire so quartalsweise berichtet, orientieren soll, weil man eben nach US-Bilanzierungsstandards dazu gezwungen ist, die Veränderung des Wertpapiervermögens eben auch mit aufzunehmen. Und das findet Buffett zumindest für die Berkshire relativ überflüssig und zielt damit dann auf das operative Ergebnis, was in der Firma unter anderem von BNSF, also von der Eisenbahngeschichte, die Berkshire hat, von der Energiesparte und von den ganzen anderen Firmen so dazugeliefert wird. Und das betrug im letzten Quartal 11,22 Milliarden US-Dollar. Naja, und annualisiert sind das dann eben, also wenn man es einfach mal 4 nimmt und sagt, nach dem Motto, diese Effekte auf der Quartalsebene, die gucken wir uns mal gar nicht an, sind es eben 45 Milliarden. Und wenn man dann noch im Hinterkopf hat, dass die Aktie ja einen neuen Rekordstand auch an Liquidität gemeldet hat. Und da müssen wir gleich mal ein bisschen drüber reden, ob das für uns ein Highlight oder eher ein Lowlight darstellt, Christian. Diese Liquidität beträgt jetzt 190 Milliarden US-Dollar. Und das ist ja auch ein Ausdruck dessen, dass Buffett eben nichts Neues findet. Deswegen sage ich, das ist eigentlich kein Highlight, sondern vielleicht eher auch ein Warnhinweis, der aus Omaha kommt. Aber so viel Positives.
Ach, jetzt muss ich mal gleich dazwischen grätschen, ja. Also ich habe dich ja nach dem Highlight gefragt und jetzt erzählst du mir eine Meldung, die ich ja genauso gut hier in Deutschland lesen konnte, die ich auch gelesen habe, ja. Und auch diese Fokussierung auf die operativen Earnings, die ja in diesem Shareholder Letter nochmal ja vor einigen Monaten sehr ausführlich dargelegt. Das ist ja auch kein neues Thema, sondern das haben wir ja auch in anderen Aktionärsbriefen gehabt. Also wenn das jetzt schon die Highlights waren, war denn bei der Veranstaltung an sich vor Ort so überhaupt kein Highlight für dich?
Ja, das ist genau mein Problem. Ich war jetzt 10-mal da und wir hatten ja auch schon diverse Male drüber gesprochen.
10-mal? Kriegt man da eigentlich so eine Nadel? Also so eine Ehrennadel? Meine Großeltern sind, glaube ich, 30 Jahre in Folge nach Patsch in Österreich gefahren und die wurden dann irgendwie so nach 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren immer so geehrt und haben dann irgendwie so eine Nadel oder Stocknagel oder irgendwas für einen Hut bekommen. Gibt's das bei Berkshire auch?
Also bei Berkshire gibt's das nicht, aber wenn du beispielsweise Hertha BSC-Mitglied werden würdest, ja, also dann ist es eben so, dass du zu bestimmten Zeitpunkten der Mitgliedschaft, bei mir war es jetzt in der Tat ein Jubiläum meiner Mitgliedschaft, dass man dann ab dem überschrittenen Alter von 50 offenbar, also da gibt es eine Korrelation, zu einem Spiel eingeladen wird mit einer VIP-Karte, was für mich relativ wenig positive
Auswirkungen hat. Das ist ungefähr genauso wahrscheinlich, wie als wenn ich in der SPD eintrete. Also nee.
Im Moment vor
also
allen
insofern,
Dingen.
Man wird
im Moment vor allen Dingen. Also die SPD, in früher wärst du da schon eingetreten, möglicherweise,
ja.
Aber jetzt eher nicht.
Aber,
man kriegt keine Ehrennadel.
Man kriegt keine Nadel und Highlights ansonsten, so Momente, wo du so gesagt hast, wow, dafür hat sich's jetzt wirklich gelohnt, nach Omaha zu fahren, gab's auch nicht.
Doch, die gab's schon. Also erstmal war ich mal wieder in den USA unterwegs und trotz meiner gewissen Skepsis bei bestimmten Sachen, der Teil, den ich bereist habe, der war sehr, sehr schön. Aber bei der Berkshire Hauptversammlung, bei dem Shareholder Meeting, gab es für mich effektiv keine Highlights, sondern eher diverse Lowlights. Also ich meine, ich nehme jetzt mal als Highlight den Film nicht mit auf, in dem Charlie Munger nochmal geehrt wurde und der wahrscheinlich vielen tausend Leuten neben mir auch das ein oder andere Tränchen in die Augen getrieben hat, weil da eben schon nochmal darauf hingewiesen wurde, dass da nicht nur ein Mensch gestorben ist, sondern damit eben auch eine 65-jährige Freundschaft zu Ende gegangen ist, eine 65-jährige Partnerschaft. Und ich habe mit der Buffett-Biografin Gisela Bauer eben auch mich wie üblich in Omaha getroffen und darüber gesprochen, was für ein Loch da eben auch in Buffetts Leben dadurch da sein muss, dass Charlie nicht mehr da ist. Und ich glaube, das können wir uns alle nicht vorstellen, weil wir so eine Historie und auch so eine Rückblickmöglichkeiten nicht haben. Aber das war schon etwas, was wirklich bewegend war, was auf der einen Seite ein Highlight war, aber eben ja auch da ein sehr trauriges. Und ganz ehrlich, dafür muss man natürlich auch nicht nach Omaha fahren. Andere Highlights gibt es natürlich. Die Investmentkonferenz, auf der ich bin, ist immer ein Highlight. Aber jetzt bei der Versammlung selber, nee. Tut mir leid, ich fand's dieses Jahr nicht so erbaulich und komme eben eher mit negativen Eindrücken von der Hauptversammlung, von Warren Buffett, aber auch von Mr. Abel und Mr. Jane zurück, wo ich einfach sage, wenn das dann die Nachfolger sind und die irgendwann mal alleine da vorne drauf sitzen, dann wird das Ding ganz schön dröge.
So, und was waren denn jetzt mal konkret die Lowlights? Also, Abel hat schon gesagt, ist ja von seinem Track Record als Manager bei Berkshire Hathaway sicherlich über jeden Zweifel erhaben. Nun scheint er nicht so begnadet zu sein, was knackige Formulierungen angeht, wie Buffett oder Munger. Ansonsten, was waren denn so wirkliche Lowlights, wo du auch vielleicht gesagt hast, also wenn das in die Richtung so weitergeht, dann müsste man vielleicht sogar das Investment in Berkshire Hathaway mal überdenken.
Aus verschiedenen Gründen würde ich das voneinander trennen. Also das Investment, so wie die Firma aufgestellt ist, da sprichst du ja den wichtigen Punkt an, dass sowohl Abel als auch Jane mit ihren Ausführungen deutlich gemacht haben, dass sie unter Management-Gesichtspunkten über ja wahrscheinlich schon jeden Zweifel erhaben sind. Aber die Versammlung lebt ja dann in der Regel auch von mehr, auch von einer sehr, sehr tiefen Dankbarkeit für die Jahrzehnte des Weisheitenteilens, was Buffett ja in Omaha gemeinsam mit Charlie regelmäßig gemacht hat. Und also der Abel ist für vieles gut, aber für Weisheitenteilen ist der, glaube ich, wirklich ungeeignet. Also der ist lustig wie eine Büroklammer. Und bei Jane ist es schon so, dass da das ein oder andere aufblitzt. Das kann aber auch an meiner Zuneigung zum Englisch mit indischem Dialekt liegen. Das da höre ich einfach lieber zu. Aber jetzt kommen wir mal wirklich zu ein paar anderen Sachen. Es war eben dieses Jahr so, dass insbesondere nach einer sensationell guten Veranstaltung im Jahr 23, wo die beiden noch zusammen auf der Bühne waren und wo wirklich hintereinander weg Fragen beantwortet wurden. Ich glaube, es waren letztes Jahr über 40 Fragen, die von der CNBC-Journalistin Becky, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, weil sie wird immer nur Becky genannt, und eben den verschiedenen Stationen, die es dann immer in der Halle so aufgeschlagen gibt, da waren es 40 Fragen und Antworten, die schnell gegeben wurden, die schlagfertig waren, die lustig waren und so weiter. Und dieses Mal ging es schon los, dass die erste Antwort auf eine Frage irgendwie so eine Viertelstunde gedauert hat. Ein Freund von mir hatte dann auch irgendwann mal die Gelegenheit, eine Frage zu stellen, auf die ist Buffett inhaltlich aus meiner Sicht relativ wenig eingegangen. Und das betraf auch andere Fragen. Also er hat sich relativ wenig in meiner Betrachtung wirklich mit den Fragen auseinandergesetzt, die gestellt wurden, sondern ist dann eigentlich in die Erzählungen zurückgefallen, in Stereotype zurückgefallen, die er gerne erzählt, auch immer mal ein bisschen noch ins Anekdotische abgeglitten, was grundsätzlich ja schön ist, aber vor dem Hintergrund, dass es ja den Austauschcharakter auch haben soll, eben in dem ja irgendwie so war, dass ja man den Eindruck hatte, dem geht's nicht gut, inklusive einer dann, also für mich dann eben wirklich auch sehr traurigen Szene, als er voll in seinem Antwortmodus drin war, sich auf einmal nach links gewandt hat und Charlie aufgerufen hat, nach dem Motto, was hast du dazu zu ergänzen? Und das hat er dann sehr schnell gemerkt, auch anhand der Reaktion im Publikum, dass der ja gar nicht da ist, und hat es versucht, so ein bisschen ins Lustige zu ziehen. Ich fand's nicht lustig, ich fand's einfach sehr, sehr traurig, und von daher war es in diesem Jahr eben einfach so, dass man wieder so auf diesen Eindruck von 2022 zurückgefallen ist, wo es ja auch schon mal so ein bisschen so war, dass ich zumindest mit einem mulmigen Gefühl da damals nach Hause gefahren bin.
So, also der Event- und Entertainment-Faktor in Omaha ist nicht mehr so hoch wie auf der OMR in Hamburg, muss ich echt sagen. War wieder eine klasse Veranstaltung, die Philipp Westermeier dort auf die Beine gestellt hat. Aber wir haben ja hier auch noch eine andere Dimension, und das sind die Investments, der Investment Case. Und ein wesentlicher Teil dieses Investment Case ist ja inzwischen neben den Beteiligungen, über die wir gleich sicherlich auch noch sprechen, das, was einfach auf dem Konto beziehungsweise in US Treasuries vor sich hin liegt und ordentlich Zinsen bringt, ja, 5% rund gerechnet, das können bis zu 200 Milliarden Dollar werden bis zum Jahresende, hat Buffett gesagt. Wie siehst du diesen Cashbestand bei Berkshire Hathaway inzwischen?
Sowohl als auch, also anerkennend und kritisch, weil wann immer wir unseren Blick auf die Aktie von Berkshire richten, müssen wir uns ja auch klar machen, dass Buffett seit einigen Jahren einen sehr, sehr hohen Cashbestand hat, über den wir auch seit Jahren gemeinsam schon sprechen und uns immer wieder auch ein bisschen darüber wundern, dass der so hoch ist. Ja, das hat natürlich auch dann, also wenn man 200 Milliarden und sowas erreicht, dann wird's, also es wird natürlich nicht leichter, ne? Also wenn du 200 Milliarden hast und du willst nur mal so ein 10% Bröckchen davon unterbringen, dann bist du eben trotzdem bei 20 Milliarden, die du im Grunde genommen ausgeben musst, und nun gibt es jetzt auch nicht so viele Aktien.
Ja, nee. Das ist eben etwas, was ich nicht verstehe. Also diese Argumentation, man kann das nicht ausgeben. Ja, also wenn er 20 Milliarden ausgeben will, ja, dann kann er 1 Milliarde in Amazon packen, 1 Milliarde in Alphabet packen, 1 Milliarde in Novo Nordisk, 1 Milliarde in Eli Lilly, 1 Milliarde in Visa. Komm, das lässt sich
alles. Er kann auch den Vanguard-Fonds kaufen.
Auch das könnte er tun, das tut er aber nicht. Seine Strategie ist stattdessen, er hält dieses Cash, weil er irgendwann darauf wartet, dass wieder ein Jahr 2008 kommt, dass es einen Credit Crunch gibt, dass niemand Geld hat, und dann wird nach Onkel Buffett gerufen und er kann mit der wirklich Elefantenbüchse sich Investments schießen, die man in normalen Zeiten niemals bekommen könnte. Das ist ja diese Erwartung, die dahinter steckt. Und für diesen Fall hält er das Cash und da muss man halt inzwischen sagen, darauf wartet er inzwischen ziemlich lange. Denn das letzte Mal, als wir solche Verwerfungen an den Märkten gesehen haben, 2020 bei Beginn der Pandemie, kam eben kein Unternehmen und hat gerufen, bitte Buffett, rette mich, denn der Staat hat diese Funktion übernommen. Und er spekuliert wohl darauf, dass es irgendwann eine Situation geben wird, in der der Staat es eben nicht mehr macht und dass man dann wie 2008 günstig herausragende Unternehmen kaufen kann.
Ja, oder die andere Seite, die man ja auch mal ganz kurz in Betracht ziehen kann, dieser Interpretation von 200 Milliarden US-Dollar Cash, ist eine hochgradige Skepsis vor dem Hintergrund der aktuellen Bewertung an der Wall Street bei einem Zinssatz, den er erzielen kann von jenseits 5%. US-amerikanische Staatsanleihen notieren bei 4,5%, aber er kann ja auch in andere Assets dann ausweichen und kommt dann eben über 5%, die er auf der Versammlung eben auch angesprochen hat. Und das ist dann natürlich in der Tat etwas, was A, immense Cash-Zuflüsse bedeutet bei einer für ihn wahrgenommenen höheren Sicherheit, die bei US-Staatsanleihen ganz grundsätzlich sicherlich auch da ist, wenn man mal die ganzen und wenn man mal berücksichtigt, dass jeder andere Staat, der so eine Schulden und auch Geldeingangs-, Geldausgangssituation hätte, sicherlich anders behandelt werden würde. Aber für mich spricht daraus eben auch eine hohe Skepsis gegenüber den Bewertungen, wo er eben sagt, nee, auch die Beteiligungen, die oder auch die Firmen, die wir heute besprechen werden, sind ja so, dass sie alles andere als günstig sind. Lustigerweise aber sehe ich das bei einer Berkshire selber eigentlich anders. Also das wäre etwas, wo er wirklich massiv nach meiner Interpretation zurückkaufen könnte. Denn wenn wir uns dieses Unternehmen als solches mal angucken, mit einer Marktkapitalisierung im Moment von 850 Milliarden US-Dollar, mit Beteiligungswerten von etwa 350 Milliarden Dollar, dann bleiben eben, wenn man einfach mal die beiden Positionen, die wir jetzt ja schon besprochen hatten, nämlich einmal Liquidität 190 oder fürs einfache Rechnen 200 Milliarden und 350 Milliarden, also insgesamt 550 Milliarden, wenn man die mal von der Marktkapitalisierung abzieht, dann bleiben da eben nur 300 Milliarden übrig. Und wenn man die wiederum in Verbindung setzt mit dem operativen Ergebnis, dann bin ich eigentlich der Meinung, dass dieser Klumpen, dieser Restklumpen außerhalb von Beteiligung und Liquidität 300 Milliarden wert, 45 Milliarden operatives Ergebnis auf Jahresbasis hochgerechnet, eigentlich eher zu günstig ist. Also von daher, wenn er Geld ausgeben wollte, dann wäre die Berkshire schon mal eine ganz gute Möglichkeit aus meiner Sicht.
Ja, Aktienrückkäufe, damit ist Buffett ja in der Vergangenheit immer opportunistisch vorgegangen. Er hat nicht kontinuierlich wie am Fließband zu jedem Preis zurückgekauft, sondern in sehr speziellen Situationen und damit auch ein sehr gutes Händchen bewiesen. Aber Aktienrückkäufe, das Stichwort, du hast gerade dieses Portfolio Unlisted Equities an börsennotierten Beteiligungen erwähnt, 350 Milliarden Dollar schwer. Der Anteil von Apple daran war bislang so etwa 50% gemessen an dem, was man veröffentlicht hatte. Und jetzt hat Buffett allerdings auf dem Shareholder Meeting erklärt, er hat tatsächlich Apple-Aktien verkauft. Also wenn man das, was er erzählt hat, mal runterrechnet aufs Portfolio, glaube ich, ist das dann noch die Gewichtung 40%. Wohlgemerkt immer innerhalb dieses börsennotierten Investmentportfolios, nicht innerhalb von Berkshire insgesamt. Das wird ja sehr, sehr gerne verwechselt. Was waren so die Gründe? Man konnte hier so ein bisschen was lesen. Es wäre so ein bisschen steuerliches Thema gewesen. Da antizipiert er wohl Steuererhöhungen, wahrscheinlich insbesondere für den Fall, dass Biden gewählt wird. Bei Trump kann man, glaube ich, davon eher nicht ausgehen. Aber dann hat er ja gleich so eine Eloge noch losgelassen auf Apple. Was steckt dahinter? Fühlt er sich da doch nicht ganz wohl oder ist es einfach das, was ja auch viele Privatanleger irgendwann machen, wenn eine Position zu groß wird, dass man einfach ein bisschen rebalanced?
Ganz ehrlich, Ich habe es nicht verstanden und ich verstehe es auch immer noch nicht, dass er diesen Verkauf so vorgenommen hat. Bei den Steuern hat er dann ja auch gesagt, dass man bei Berkshire gerne Steuern zahlt und dass man auch froh darüber ist, Steuern zahlen zu können und alles gut, alles schön, alles, was wir ja grundsätzlich von unserer Seite auch unterschreiben. Die Mittelverwendung ist nochmal ein anderes Thema, aber dazu machen wir in der heutigen Sendung mal lieber nichts. Ich habe diesen Verkauf nicht verstanden und bin dann eben auch immer noch dabei, dass ich mich ja in den vergangenen Jahren vor allen Dingen immer auch darüber aufgeregt habe, dass er in der Vergangenheit diese sehr, sehr hohe Liquidität nicht dafür genutzt hat, diese Position noch größer zu machen, weil er eben in seinen Ausführungen, in Interviews immer wieder gesagt hat, dass ihm bei Apple eigentlich lieber wäre, wenn ihm das ganze Unternehmen gehören würde und er hätte sehr, sehr locker den Anteil statt bei 5% eben auf 10% hochbringen
aber,
können.
Aber das ganze Unternehmen kriegt er nicht und dafür reichen eben auch die 200 genau. Milliarden nicht. Nee. Die sind dafür auch ein Pups, aber er hätte
natürlich... Aber ich fand die Erklärung komplett beliebig und also von daher, für mich war es keine Begründung, ich glaube, er hat, was waren das, 10-11% der Position verkauft oder sowas, wo ich dann sage, ja, also mein Gott, warum, also auch da, warum muss er denn Steuer zahlen? Das ist doch, eigentlich ist er doch ein Compounder. Das interessiert ihn doch gar nicht. Wenn die Holding Period doch forever ist, warum verkauft er dann überhaupt? Eine Apple ist sicherlich hoch bewertet und ich würde ihn voll verstehen, wenn er bei einer Apple beispielsweise im Moment nicht zuschlägt. Das macht das Unternehmen ja im ordentlichen Umfang schon selber, wie es bekannt gegeben hat. Aber die Begründung von Buffett habe ich in der Tat null verstanden und ja. Also kannst von daher auch nicht vernünftig einschätzen.
Aber immerhin, du hast es erwähnt, Apple sorgt schon dafür, dass der Anteil von Buffett und Berkshire Hathaway, wie auch der von allen anderen Aktionären, die dabei bleiben, in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist. Kein anderes Unternehmen hat so viel Aktien zurückgekauft. Das ist ein neuer Rekord, der jetzt auch angekündigt wurde. 110 Milliarden US-Dollar sollen wieder in Aktienrückkäufe fließen. Das ist dann eben der Rückkauf am Fließband. Und ich vermute mal, Tobias, dass du an dieser Stelle weiterhin extrem kritisch bist mit dem Unternehmen.
Naja, ohne Witz. Also wenn ich einen Hut tragen würde, dann würde mir die Hutschnur sofort hochgehen. Also das war leider, lieber Stefan, ich hätte mir ja gewünscht, dass du diese kleine Ergänzung noch in deine Frage eingebaut hättest. Der Hinweis an Stefan Uhrenbacher, der ja das Vergnügen hatte, Buffett eine Frage zu stellen. Aber wahrscheinlich hätte er die Ergänzung, über die wir ganz kurz gewhatsappt haben, auch nicht in seine Antwort eingebaut. Aber in der Tat wäre es für mich schon sehr interessant zu hören gewesen, was gerade jemand wie Buffett, der ja, du hast es gesagt, aus unserer Sicht mit dem Thema Aktienrückkäufe extrem verantwortungsvoll, diszipliniert und im Anlegerinteresse umgeht. Und Anlegerinteresse bei den Aktienrückkäufen bei Apple sehe ich nicht. Ich sehe darin vor allen Dingen, dass Tim Cook einigermaßen ratlos ist, was er mit Geld, was ja gar nicht in der Form schon da ist, sondern das ist im Grunde genommen der Nettogewinn der nächsten 12 Monate, den er damit eben einfach mal verfrühstückt und raushaut. Dividenden kommen ja dann auch noch dazu. Also bei den 110 Milliarden, die da angekündigt sind, bleibt's ja nicht mal. Und dann eben die eigene Aktie zurückzukaufen, alles gut und schön, aber doch bitte nicht bei einer Bewertung von Faktor 28 auf den aktuellen Gewinn. In einer Zeit, wo Apple ja obendrein auch noch mit seinen Absätzen das ein oder andere an Problemen hat und wo man durchaus mal in Betracht ziehen könnte, dass sich beim Multiple von Apple vielleicht auch mal etwas dahingehend tut, dass ein 28er Faktor vielleicht von etwas breiteren Investorenschichten, und zwar denen, die außerhalb von ETFs engagiert sind, die ETF-Anleger kaufen ja quasi automatisch das Ding mit, sagen nach dem Motto, naja, eine 28 ist vielleicht ein bisschen arg ambitioniert auf Basis dessen, was das Unternehmen im Moment an Wachstum, an Wachstumspotenzial und so weiter hat. Vielleicht wäre da eher eine 20 oder sogar nur eine 15 angemessen. Das Unternehmen war ja mal, für alle, die jetzt aufschreien, nein, das ist doch viel mehr wert, das Unternehmen war ja zu einer Zeit, als Buffett dann auch seine Positionen gekauft hat und davor mit einem deutlich niedrigeren KGV, bereinigt um Liquidität, sogar zu einem einstelligen KGV erhältlich. Und von daher, ich empfinde das in der Tat als absolutes Unding, mit Aktionärsgeldern, aber es hat natürlich einen Vorteil. Apple gelingt es damit, den Gewinn pro Aktie zu steigern und offensichtlich wird das Management besonders stark daraufhin incentiviert und es kauft quasi den eigenen Bonus so nach oben. Gute Idee, kann auch nicht jeder machen, aber ist eine Frechheit.
Ja, das ist ja eine grundsätzliche Interessenkollision bei Aktienrückkäufen, wenn du eben Management hast, was sehr stark aktienpreisabhängig, also über Optionen bezahlt wird und dann gleichzeitig auch die Elefantenbüchse auf den eigenen Aktienkurs richten kann. Und die Zahlen sind wirklich gigantisch. Ich habe es mal durchgeschaut für die letzten 20 Quartale. Da hat Apple, und das muss man auch mal sagen, ein Free Cashflow von kumuliert 460 Milliarden Dollar gemacht. Also in 5 Jahren 460 Milliarden Dollar. Und diese 460 Milliarden, die haben sie so über den Daumen dann eben auch an die Aktionäre rausgeknallt. Halt ein gewisses Missverhältnis. 400 Milliarden Dollar sind in Aktienrückkäufe gegangen und 70 Milliarden Dollar in Dividenden. Also wirklich, das ist ja nie so ganz zeitschienenkongruent, aber wenn man es mal so über den Daumen rechnet in den letzten 5 Jahren, der komplette Free Cashflow für Dividenden und Aktienrückkäufe und zwar so etwa im Verhältnis 1:5. Und da würde ich mir als Aktionär wünschen, wenn man schon nicht weiß, was man mit diesem vielen Geld, was man verdient, anfangen soll, operativ. Und das kann ja sein. Es gibt ja Geschäfte, die brauchen nicht immer diese Infusion von Kapital. Dann würde ich mir natürlich mehr Souveränität wünschen. Also nicht, dass das Management komplett in dieser Relation darüber entscheidet, was mit meinem Gewinnanteil passiert, sondern da würde ich gerne mal sehen, dass man sagt, okay, komm, halbe. Ne? Die Hälfte davon, die verteilen wir, indem wir Aktien zurückkaufen, aber die andere Hälfte von dem, was ihr Aktionäre bekommt, darüber könnt ihr selbst entscheiden. Dafür gibt es eine Dividende. Macht man aber nicht. Wahrscheinlich scheinen sich große Shareholder da durchzusetzen, insbesondere was die steuerlichen Implikationen angeht. Aber Souveränität hat halt auch einen Preis. Ich persönlich wäre bereit, ihn bei Apple zu zahlen, insbesondere weil man bei Apple ja nicht sagen kann, dass sie jetzt wirklich ein glückliches Händchen bewiesen hätten für Rückkäufe. Da gab es ja nicht viel Händchen zu haben. Sie haben ja einfach immer aus dem Markt genommen, solange der Kurs tendenziell steigt. Ja, ist das eine Sache, da kannst du dann nichts falsch machen, stehst am Ende eigentlich immer ganz gut da. Schwierig wird's dann. Was machen sie, wenn der Kurs dann auch mal runtergeht, längere Zeit stärker runtergeht? Kaufen Sie dann auch wirklich etwas aktivistischer?
Ja, also für mich ist eben die Thematik dabei, diese Kopplung an das Management Incentive Programm, was es dann gibt, und dass ich eben an der Stelle für mich so sage, dass man irgendwie bei einem KGV von um die 30 und einer wahrnehmbaren Wachstumsschwäche bei Apple eben als normaler Investor eben auch nicht kaufen muss und das eben normalerweise nur macht, wenn man die Aktie für attraktiv hält. Es hat aber eben relativ heftige Auswirkungen, denn wenn ihr mal in den Unterlagen auch im Jahr 2017 einfach nachschaut, wieso das Net Income war. Das lag damals eben in 2017 bei 48,3 Milliarden US-Dollar und ist jetzt bis 23 dann auf knapp Faktor 2 angestiegen, nämlich auf 97 Milliarden US-Dollar. Und wenn man sich in der gleichen Periode, aber für die gleichen Perioden dann mal die Gewinne pro Aktie anguckt, dann sieht man, dass der Gewinn pro Aktie von 2,30 Dollar auf 6,13 Dollar gestiegen ist, was insbesondere daran liegt, dass die Zahl der ausstehenden Aktien von 20,5 Milliarden vermutlich auf 15,5 heruntergekauft wurde. Und das hat dann eben gerade beim Gewinn pro Aktie eben schon ja wirklich ordentlich dramatische Auswirkungen. Aber unabhängig davon, dass man das aus meiner Sicht eben einfach nicht macht, also nicht in diesen Dimensionen, nicht zu diesen Preisen, ist es ja auch so, Christian, dass Apple mit den vor der Hauptversammlung ja auch herausgegebenen Quartalszahlen klar gemacht hat, dass man den Wachstumskurs beim wichtigsten Produkt, beim iPhone, offensichtlich verlassen hat. Denn da ging es zumindest, was die Erlöse anbelangt, über Stückzahlen wird ja seit längerer Zeit schon nicht mehr gesprochen, da ging es bei den Erlösen um 10% nach unten.
Ja, es ging beim iPhone mit den Erlösen nach unten. Es ging auch in den anderen Sparten mit den Erlösen nach unten. Das Einzige, wo wir Zuwächse sehen, das ist weiterhin die Service-Sparte. Year on year 14%. Und wenn man jetzt mal die letzten 4 Quartale gegen die 4 Quartale davor hält in der Service-Sparte, sehen wir dann einen Zuwachs von 12,5%. Diese Sparte muss also alle anderen Rückgänge ausgleichen. Das ist jetzt gerade dann mal gelungen und zeigt halt genau das, was seit Quartalen ja schon zu beobachten ist, wo auch Tim Cook das Narrativ drum gestrickt hat, nämlich es geht nicht mehr so sehr um die Hardware-Verkäufe, die ja zyklisch sind, die tendenziell auch abnehmen, weil die Fortschritte bei den Geräten geringer werden, sondern es geht darum, die installierte Basis an Geräten entsprechend besser zu verwerten. Und das geht über die Services, die überdies halt auch skalierbarer und hochmargiger sind als das Hardware-Geschäft. Wir haben es also hier mit einem Unternehmen zu tun, nach wie vor, das auf allerhöchster Ebene in einer Transformation steckt, vom Hardware-Hersteller hin zu einer stärker Software, stärker Subscription-getriebenen Geschäftsphilosophie ist. Und das wird dauern. Deswegen ist für mich die entscheidende Größe auch bei Apple Quartalszahlen, wo ich drauf schaue, der Anteil von Servicegeschäften am Gesamtumsatz. Gelingt es denen nicht nur in dem Servicegeschäft zu wachsen, sondern gelingt es denen auch natürlich den Anteil entsprechend zu erhöhen. Und da muss man momentan wieder einen Haken dran machen. Denn der Anteil der Services war jetzt im letzten Quartal 26,3% vom Umsatz. Das ist ein neuer Rekord. Der bisherige Rekord war vom Juni 23, 25,9%. Den hat man übertroffen. Und wenn man das Ganze sich mal über 4 Quartale rollierend anschaut, dann sind wir da bei 23,7 und auch das ist jetzt 6 Quartale in Folge gestiegen. Insofern sind sie da auf dem richtigen Weg. Die Frage wird sein, wie weit kriegst du eigentlich die Serviceumsätze nach oben skaliert und wie lange wird es dauern, sie dahin zu skalieren, dass die aktuelle Bewertung auch zu rechtfertigen ist? Wie viel Zeit gibt die Börse Apple? Wir haben jetzt gerade gelernt, die Börse ist bereit, solange Apple Zuckerle raushaut in Form von Aktienrückkäufen, dem Unternehmen weiterhin Zeit zu geben. Und eins wollen wir auch nicht vergessen, wenn wir über Transformation und vielleicht fehlende Vision und Ähnliches sprechen. Wir haben hier immer noch ein Unternehmen, das im letzten Quartal einen Free Cashflow mal ebenso von 20,6 Milliarden Dollar gemacht hat. Das ist eine Cashmaschine. Ist also Jammern auf sehr hohem Niveau.
Genau, also 100%. Dieses Cash hauen sie eben auch raus. Und
ja, was sollen sie denn sonst machen mit dem Cash? Wenn die Börse jetzt erführe, Apple will großartig Übernahmen veranstalten, ja, so wie Cisco, die Splunk gekauft haben, dann wird's heißen, oh je, sie verheizen das Geld. Wenn sie sich hinstellen wie Zuckerberg, sagen, wir ziehen jetzt mal kräftig die Investitionen nach oben, jammert die Börse, oh, ist das Geld weg. Von Apple scheint man momentan an der Börse zu erwarten, dass sie mit dieser Transformation des Geschäftsmodells auf allerhöchstem Niveau weiterhin Free Cashflows machen und diese Free Cashflows rausknallen. Und diese Erwartung bedienen sie.
So, und die Frage, die du da gerade in den Raum gestellt hast, die will ich dir gerne mal beantworten. Also erstmal können sie das so machen wie Buffett, im Zweifelsfall nämlich das Geld anlegen. Zweitens können sie machen, dass sie die Schulden, die sie ja reichlich haben, die ja den Cash-Positionen auch immer entgegenstehen, einfach mal ein bisschen abbauen und wieder eine ernsthafte Netto-Cash-Position, so wie früher, mal aufbauen. Und wenn die im Zweifelsfall mal bei 10% der Marktkapitalisierung ankommen würde, und da reden wir bei Apple in der Tat, über einen Berkshire nochmal übersteigenden Liquiditätsanteil von dann, wo sind wir gerade, bei 280 Milliarden, wenn wir, da können wir erstmal 2,5 Jahre abwarten, die Schulden müssten sie dann auch noch erstmal abbauen, weitgehend. Und warum kann sich so ein Unternehmen, ich kenne die Antwort natürlich, warum kann sich so ein Unternehmen denn eigentlich nicht mal so aufstellen, dass sie für schlechtere Zeiten an der Börse, am Kapitalmarkt gerüstet sind, um dann eben auch selber an den Stellen, wo man dazu kaufen will, zu kaufen. Ja, da werden dann eben irgendwelche Sätze rausgehauen nach dem Motto, ja, das ist dann aber schlecht für die Eigenkapitalrendite, wo ich dann immer sage, ja, so what? Aber ich habe ein Unternehmen, was sehr, sehr nachhaltig aufgestellt ist und was auch für wirkliche Marktverwerfungen gerüstet ist, wo man nicht in den Boom-Phasen teuer kaufen wird, sondern in den Bust-Phasen in der Lage wäre, günstig das ein oder andere auch Positionchen oder auch komplett die Komplettübernahme von ja durchaus dann größeren Unternehmen durchzuführen. Denn wenn wir jetzt mal im Bereich von 20 bis 50 Milliarden US-Dollar denken, da gäbe es ja auf der Technologieschiene schon mal das eine oder andere, wo man sich geschäftsfeldtechnisch noch ausweiten kann. Insbesondere, um das von dir angesprochene Servicegeschäft weiterhin auszubauen, für das ich persönlich übrigens sehr optimistisch bin. Denn dadurch, dass wir ja alle weiterhin regelmäßig unsere Geräte kaufen, bleiben wir voll in diesem Ökosystem um. Und es ist halt schon ganz schön bequem, dann auch die Gesundheits-App zu nutzen, die man noch mit verschiedenen Sachen aufwerten kann. Vielleicht ist es ja auch etwas Schönes für $300 im Jahr, eine Sport-App zu nutzen, anstatt für $300 im Monat sich irgendwelche Spritzen zu kaufen, die in den USA, was ich gehört habe, eben nochmal teurer sind. Also von daher, es gibt, glaube ich, genug Möglichkeiten, wo eine Cash-Position auch nicht so richtig nervös machen muss. Und von daher, ich find's komplett daneben, was Apple da abzieht.
Würdest du deswegen deine verbliebenen Apple-Aktien verkaufen?
Nein, auf keinen Fall.
Siehst du? Ja, ich habe lange bei Apple nicht mehr dazu gekauft, obwohl ich mir ein paar Devices gekauft habe. Früher habe ich immer mit jedem neuen Device was bei Apple investiert. Das habe ich nicht gemacht. Dadurch, dass andere Aktien deutlich besser gelaufen sind, ist der Apple-Anteil im Portfolio eben auch entsprechend geringer geworden. Ich freue mich, dass ich ab und zu einen kleinen Gruß aus Cupertino bekomme in Form von Dividende. Aber ich muss auch sagen, ich würde die Aktie auf dem momentanen Niveau nicht kaufen. Dafür ist mir das vom Management her, ja, ich sag einfach mal, zu undurchsichtig, zu wenig in die eine oder in die andere Richtung. Selbst wenn ich natürlich alle Friktionen nachvollziehen kann, die man eben hat, wenn man eines der größten Unternehmen der Welt ist und wo viele Investoren dann eben auch das Thema Eigenkapitalrendite, Rendite aufs eingesetzte Kapital auf dem Tisch haben. Dazu hatten wir eben noch bei Berkshire Hathaway gar nicht darüber gesprochen. Was machst denn du jetzt mit deiner Berkshire-Position? Bist du jetzt so weit ernüchtert, dass du sagst, na, also irgendwie kann man die mal irgendwann zum Verkauf stellen, oder sagst du, nee, das ist für die Ewigkeit, oder sagst du, naja, eigentlich haben die so starke operative Geschäfte, und man darf ja auch nicht vergessen, dass in den operativen Einheiten ja ständig investiert wird, gerade im Eisenbahngeschäft, gerade im Energiegeschäft. Buffett hat beides erzählt, dass du dir sagst, och, also in Erwartung dessen, dass sie vielleicht dann auch mal zurückkaufen, dass es weiter operativ gut läuft, dass die Aktie günstig ist, gemessen an diesen operativen Erträgen, da kann man auch mal eigentlich wieder aufstocken.
Ja, in der Tat. Also für mich wäre die Berkshire in der Tat eher eine Aufstockposition, weil sie eben in einem Bereich auch aktiv sind, in dem es auf eine Sache, nämlich Kapital, relativ stark ankommen wird in den kommenden Jahren, in der kommenden Dekade. Denn alles, was mit Energie im Moment zu tun hat, steht aus meiner Sicht ja wirklich an verschiedenen Punkten eben auch vor einer Neubewertung, denn die Nachfragesituation dürfte sich durch AI deutlich vergrößern, und das wird Auswirkungen haben, und zwar auf einer breiten Front, wie man sie, also wir haben es, glaube ich, jetzt in verschiedenen Formaten auch schon mal angedeutet, aber wahrscheinlich müssen wir zur Energie wirklich mal auch nochmal ein separates oder separate Updates machen, weil es so viele Dinge abdeckt. Berkshire kann davon vieles machen, investiert ja auch in die komplette Bandbreite, ob nun Ölindustrie, ob nun Windkraft, ob nun Solar, und für all das haben sie die Gelder. Jetzt kann man auch die Frage stellen, ist dann nicht möglicherweise auch noch der Einstieg bei einem wirklich richtig großen Rohstoffunternehmen, wo zumindest ja eins auch einen erhöhten und sehr starken Kapitalbedarf hat nach einer Übernahme, nicht auch noch etwas? Und in dem ein oder anderen Kohleinvestment könnte man sich irgendwann auch wiederfinden, denn so schlecht Kohle ist beim Thema CO2-Ausstoß, so wichtig wird es wahrscheinlich auch noch sein, um kurzfristig Energie bereitzustellen. Also dieser ganze Sektor in allen Bereichen, inklusive des Rohstoffsektors, da braucht man Geld und da braucht man Geduld und Berkshire hat beides.
Ja, also aus demselben Grund habe ich letztens auch noch mal ein bisschen Berkshire gekauft. Ich habe die Aktie ja in der vermögensverwaltenden GmbH. Da habe ich ja den Vorteil, dass Aktien...
Da liegt sie gut.
Ja, genau. Da werden ja eben Aktienverkäufe oder Aktientransaktionen steuerlich innerhalb der GmbH, wir haben das hier ja mit Riot mehrfach besprochen, besser gestellt als zum Beispiel ETFs. Und da macht es schon einen Unterschied, je nachdem, ob du etwas im Betriebsvermögen oder im Privatvermögen hast, ob das jetzt ein S&P 500 ETF ist oder ob es eine Berkshire Hathaway Aktie ist. Die haben seit 2008 ja witzigerweise die gleiche Wertentwicklung, wenn wir den Net Total Return vergleichen mit der Berkshire Hathaway Aktie. Letzte Frage zu diesem Komplex. Wie siehst du dieses Argument, dass manche sagen, na, ich brauche eigentlich keinen S&P 500, die Berkshire ist der bessere S&P 500 als Aktie?
Also bei mir gab es ja da so einen kleinen Wechsel, den ja auch einige Zuschauer durchaus aufmerksam verfolgt haben und wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und du kennst ja wahrscheinlich schon einfach das, was jetzt als Antwort kommen wird. Ich würde in der Tat beim Thema S&P 500 meine Finger von lassen, weil ich dann die US-Investments ganz gerne auf die Schultern von Berkshire und auf den Nasdaq 100 packen würde, der von der Historie dann eben auch nochmal ein ganzes Stück besser gelaufen ist als der S&P 500. Da war in der Tat die Vorbereitung auf die Invesco-Sendung zum Nasdaq 100 für mich so ein gewisser Gamechanger. Und natürlich würde das dann im Portfolio immer korrigiert werden, um den auch in einer Extrasendung besprochenen MSCI World ex USA von Xtrackers. Aber
ich warte schon wieder gleich auf so eine Reconsider USA Eloge, will aber vorher auf jeden Fall noch sagen, dass ich das übrigens fundamental anders sehe. Ich bin großer Fan von Berkshire Hathaway. Ich glaube, dass sie ein sehr gutes Portfolio-Element ist, gerade wenn man so verschiedene Holdings zusammenbaut. Aber eine einzelne Aktie kann meiner Ansicht nach niemals ein Ersatz für einen ETF sein, allein schon wegen des Manager-Risikos. Es bleibt eben ein relativ kleines Team, das diese Einheiten auf dem Top-Level steuert. Und wenn die zwei, drei wirklich schlechte Entscheidungen treffen sollten, dann ist Berkshire vielleicht doch nicht unbedingt das Unternehmen, das jeder Idiot führen kann, weil genau das irgendwann eines Tages passieren wird, so wie Warren Buffett das mal gesagt hat. Nichtsdestotrotz eine Aktie, in der sehr, sehr viel Amerika drinsteckt, wie aber natürlich auch in einer ganzen Menge anderen. Und ich würde es halt einfach nicht mit einem ETF vergleichen, sondern es sind zwei unterschiedliche Bausteine, die man unterschiedlich einsetzen kann. Aber Tobias, wenn jetzt schon keine Reconsider USA Rants kommen, dann kommt vielleicht von dem, der eine Reise tut, der ja was zu erzählen hat, deswegen noch ein bisschen was aus deiner Insta-Story, denn du hast tatsächlich ein Unternehmen zum ersten Mal besucht. Also es war jetzt kein klassischer Unternehmensbesuch, aber du bist mal reingegangen in eine Filiale dieses Unternehmens, wo du bislang noch nicht warst, hast deine Instagram-Follower auch mitgenommen. Du warst nämlich tatsächlich bei einem Wachstums- und Bewertungswunder bei Costco Wholesale.
Ja, und also klar, die Bewertung von Costco machen wir gleich noch. Und den Chart, den blenden wir auch dazu ein. Und wenn alles glatt läuft, dann kriegt Karl von mir auch noch ein paar Bilder überliefert, wo er vielleicht mal ein bisschen was zusammenschneiden kann, damit während ich jetzt rede, noch ein paar Bilder von Costco und von diesen Eindrücken eben reinlaufen. Es war sensationell. Es war wirklich so toll. Ich bin da komplett unerwartet und also ohne Erwartung reingegangen, stand dann vor diesen und an diesen riesigen Regalen, habe dann natürlich auch gesehen, dass es große Monster-Packs gab, wo wir dann ja auch noch ein Foto gemacht haben, wo ich natürlich auch gesehen habe, wäre dir an der Stelle zu teuer, weil du ja immer darauf achtest, dass du die Dose unter einem Euro pro Stück bekommst. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das bei diesem Pack gar nicht möglich. Aber das Einkaufserlebnis war das eine, was ich herausheben muss, dass man sich da, also man wurde wirklich freundlich willkommen geheißen. Es war nicht dieses, also man hat ja in den USA ganz oft dieses Gefühl, hey, how are you und so weiter. Das kommt dann natürlich auch, aber es wirkt anders, es wirkte anders auf mich und sowas habe ich in der Form in den USA schon ganz, ganz lange nicht mehr erlebt, dass man sich wirklich willkommen gefühlt hat, mit hilfsbereiten Leuten zu tun hatte. Und im Nachhinein kam es dann eben aus ein paar Gespräche, ob nur mit einer Gisela Bauer, insbesondere aber auch mit einer Antonie Klotz oder einer 83-jährigen Freundin quasi in Omaha, mit der ich jedes Jahr seit ein paar Jahren ein gemeinsames Dinner besuche, was ein Freund von mir dort ausrichtet, das Alexander von Humboldt-Dinner von Alpa Ece. Und da ist es einfach so, wenn die dann erzählen, wie sie Costco wahrnehmen, da kommt so eine Begeisterung von Kunden rüber, die dann erzählen, ja, und die Mitgliedschaft ist toll, aber wenn du dann auch noch die Kreditkarte hast, also Mitgliedschaft kostet $60 im Jahr, diese Pro-Mitgliedschaft kostet $120 im Jahr, wenn du dann auch noch die Kreditkarte dazu nimmst, bekommst du Cashback at its best, das ist der absolute Wahnsinn, da fragt man sich schon, was mit deutschen Kreditkarten so los ist und was bei uns deutschen Konsumenten nicht so richtig anzukommen scheint, in Amerika geht da vieles, Cashback ist da ein Wahnsinnsthema. Und die Begeisterung nicht nur jetzt von mir, der ich da einmal durchgegangen bin, sondern auch von den Kunden, aber auch offensichtlich von den Mitarbeitern dort, die ihren Job lieben und dem Unternehmen einfach sehr, sehr positiv zugetan sind, das war der Wahnsinn. Naja, und was dann eben auch der Wahnsinn war, war der schon hier auch das ein oder andere Mal besprochene Ausgang, der ja dann mit einer Futtertheke endet, wo man eben den Costco Hotdog, und das ist echt ein Gerät. Also das ist, würde ich mal sagen, so zwei IKEA Hotdogs in einem, wo man den Costco Hotdog für $1.50 mit einem Refill Softgetränk kaufen kann und wo man dann eben auch noch ein ordentliches Stück Pizza mit den Pepperoni Slices für $2 kaufen kann. Und wo man, also ich habe das jetzt mal, bin da mal wirklich hungrig hingegangen und habe einen Hotdog und zwei Stücken Pizza gegessen und ein Eis hinterher noch reingefuttert. Und ich bin rausgegangen mit einer Gesamtzahlung von, das könnt ihr ja mal erraten, wie teuer waren ein Hotdog mit einer Coke, zwei Stücken Pizza und ein Eisbecher mit Schokosoße. Das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren eingeben. Der erste Kommentar, der den dann aber exakten Betrag trifft, ihr müsst raten, der bekommt ein kleines Bonbon-Döschen aus Omaha. Dann sind wir mal gespannt. Aber es war sehr, sehr, sehr gut.
Ich dachte, der kriegt einen Hotdog. Du hättest einen mitgebracht oder so mit angetrocknetem Senf oder so. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall ist das sensationell. Und seit 1984 kostet das Ding tatsächlich $1.50. Und das Management hat mehrfach gesagt, das wäre constant forever. Nur um das mal einzuordnen. Also ein Big Mac-Menü hat in den 80er Jahren in den USA $2.60 gekostet und ist jetzt knapp viermal so teuer. Also das ist wirklich value for your money, was es da gibt. Und das ist.
Darf ich einen kleinen geschmacklichen Hinweis geben?
Ja.
Also wenn man den Hotdog irgendwann mal isst, dann sollte man ganz dringend darauf achten, dass auch die frischen Zwiebeln mit dabei sind. Weil, also er schmeckt entscheidend besser, wenn eine so eine Lage frische Zwiebeln mit drin ist und dann Ketchup und Senf draufkommt. Ketchup, Senf, Wurst ohne Zwiebeln fand ich nicht so gut. Entschuldigung.
Sagt der Mann, der sich heute noch daran erinnert, dass ich irgendwann mal Sushi mit Zwiebeln in sein Büro mitgebracht habe.
Ich habe kein Problem mit den Zwiebeln gehabt. Ich habe mit dem Geruch ein Problem gehabt.
Es hat im Wesentlichen nach Zwiebeln gerochen. Aber gut, ansonsten ist es natürlich ein schöner Anreiz, dieser Hotdog, ähnlich wie das Frühstück beim IKEA, dort auch immer wieder hinzugehen. und natürlich auf Jahresbasis diese Mitgliedschaft wieder zu verlängern. Und wenn man dann mal schaut, was mit diesen Mitgliedsbeiträgen, die ja quasi die Blaupause für Amazon Prime sind oder waren, so möglich ist, das ist wirklich beeindruckend. Also seit 2018 sind die Einnahmen aus dieser Mitgliedsgebühr von 3 Milliarden auf 4,6 Milliarden Dollar gesteigert worden. Das ist jetzt für das letztbeendete Geschäftsjahr, das war schon im August 23 zu Ende. Also 4,6 Milliarden Dollar Einnahme allein aus den Mitgliedschaften. Und wenn wir dann jetzt sehen, was hat denn Costco unterm Strich verdient, dann waren das 6,2 Milliarden Dollar, Free Cashflow 6,7 Milliarden. Wir sehen also, so über den Daumen 2/3 des Ergebnisses machen die mit den Membership Fees. Das heißt, der ganze Umsatz, diese rund 250 Milliarden Dollar, die sie dann im Handelsgeschäft machen, den kann man wirklich dann so knapp kalkulieren, dass der gar nicht mehr so viel mitbringen braucht. Denn man hat ja diese Membership-Fees, die übrigens in der Historie alle 5 bis 6 Jahre gestiegen sind. Letzte Erhöhung allerdings war schon 2017. Das heißt, es wäre mal eigentlich wieder an der Zeit für einen kleinen Aufschlag. Dass man es nicht gemacht hat in den Jahren 22, 23, war wahrscheinlich logisch angesichts der Inflation. Man wollte den Kunden nicht noch einen reinwürgen und sagen, hey komm, wir ziehen dir jetzt noch mal Geld ab, sondern da kann man dann lieber sagen, hey, bei Costco musst du jetzt nicht mehr zahlen für deine Membership, wir stehen an deiner Seite. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo es dann eben nicht mehr 60 beziehungsweise 120, sondern 70 und 140 Dollar kosten wird. Und damit ist, ohne dass man zusätzliche Ausgaben hat, gleich mal der Umsatz auf ein anderes Niveau geschoben.
Ja, ja, also welcher Betrag das dann auch immer ist. Ich dachte gerade eben so 75 und 150 wären wahrscheinlich die adäquatere Erhöhung. Aber das ist ja auch egal, was es ist. Wichtig dabei ist im Übrigen auch, dass dieses Kreditkartengeschäft im Grunde auch sehr stark ist, wo umfangreiche Cashbacks gegeben werden. Und das machen die ja auch nicht, weil die mildtätig sind. Ich gehe in der Tat auch da davon aus, dass das eine oder andere eben auch aus dem Kreditkartengeschäft noch kommt. Und dann ist es eben einfach mal so, dass man Geschäfte betreibt, die so plus minus null aus meiner Sicht geführt werden. Der Restaurantbereich tendenziell eher defizitär. Und wo es ansonsten so ist, dass man sich mit Mitgliederbeiträgen und mit Rückvergütungen aus den Kreditkarten profitabel in die Profitabilität flüchtet.
Und ja, du also musst halt nur sicherstellen, dass du mit dem Handelsgeschäft kein Geld verlierst. Genau. Das ist die ganz große Herausforderung und dass du halt keine Abenteuer veranstaltest. Und Abenteuer ist ja für einen US-Einzelhandel oder Großhandel immer die USA zu verlassen. Das hat man ja schon gesehen damals bei Walmart. Die haben ja mehrfach versucht, in Deutschland Fuß zu fassen und haben hier unglaublich viel Geld verbrannt. Costco ist noch nicht in Deutschland, aber sie strecken ja ihre Fühler aus ins Ausland. Sie haben aktuell knapp 900 Locations, davon 600 in den USA, über 100 in Kanada, fast 50 in Mexiko. Aber sie sind auch schon in Japan. Sie haben ein paar Center in Europa. Und grundsätzlich muss man sagen, auch wenn die Zahlen sich hoch anhören, gerade auch vom Umsatz, wenn man auf die Landkarten schaut, da ist noch genügend Platz, um zu wachsen und neue Locations aufzubauen. Nur man muss die Eigenarten der lokalen Märkte dann auch wirklich kennen. Man darf nicht zu viel einsetzen. Und ich vermute mal nach Deutschland, wenn sie nicht kommen, denn Deutschland ist für ausländische Lebensmittelhändler eigentlich toxisches Terrain. Hier haben sehr viele schon sehr viel Geld verloren.
Ja, und jetzt sprechen wir nochmal ganz kurz über Deutschland. Denn da gibt's ja ein Unternehmen, was von Ihnen eigentlich relativ ähnlich zu Costco einsieht. Und wo man nicht umhinkommt, wenn man so ein Einkaufserlebnis bei Costco einmal hatte, zu sagen, Metro, what the fuck? Wie kann es sein, dass so ein Geschäftsbereich, der jetzt, also um ein Economy Buzzword zu benutzen, das ist ja keine Rocket Science, sowas zu machen. Das profitabel zu machen, ist vielleicht Rocket Science, können nicht viele. Aber dass Metro weiterhin auf seiner Strategie besteht, ausschließlich Gewerbetreibenden Zugang zu den Märkten zu geben und nicht auch so ein Konzept aufzuziehen mit den Lagen, die sie haben. Und ich habe bei meinen Metro-Besuchen jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass da besonders viele Leute herumwuseln. Und selbst wenn es so wäre, dass besonders viele Leute herumwuseln, dann wäre es ja zumindest mal ein Argument für dieses etwas anachronistische Geschäftsmodell. Aber eigentlich müsste man aus der Konzernzentrale einfach mal ein Team von 40 Leuten losschicken. 10 fliegen nach Boston, 10 fliegen nach Miami, 10 fliegen nach San Diego und 10 fliegen nach, was nehmen wir noch, Seattle. Also wirklich so die Nord-Süd-Außenpunkte an der Ost- und Westküste der USA. Fahren einfach mal los, machen eine einwöchige Überlandtour, fahren jeden Tag bei einem Costco vorbei, gucken sich die Dinge an, versuchen mit Leuten zu sprechen. In den USA ist es ja auch so, man kommt ja so leicht, so unfassbar leicht mit Leuten ins Gespräch. Eindrücke sammeln, dann trifft man sich beispielsweise in Omaha, das liegt ja nun relativ zentral, sind schöne Roadtrips, sind schöne Erlebnisse, schließt sich da dann auch noch mal ein paar Tage zusammen und überlegt mal, wie man dieses Geschäftsmodell, was ja von Kunden gutiert und auch von Mitarbeitern im Übrigen als sehr positiv wahrgenommen wird, weil die Leute eben merken, dass es für sie nachhaltig ist, dass sie fair behandelt, fair bezahlt werden. Das wäre ja mal eine Maßnahme, wo die Metro ein überschaubares Risiko eingeht, so einen Trip zu machen und wo man vielleicht auch mal dann sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden als auch für die Aktionäre mal wieder etwas auf die Kette bringen würde, was dann zu positiven Meldungen Anlass gibt.
Ja, immerhin. Also Metro hat ja schon mal die Vorzugsdividende nachgezahlt. Also gerade läuft's mal wieder, aber das ist ja immer so ein Auf und Ab bei der Metro. Ein Unternehmen, das es irgendwie ja schafft, in einem zugegebenermaßen schwierigen Markt relativ viele Fehler immer zu wiederholen, was auch nicht immer den Eindruck vermittelt, dass man gutes Management hat. Also vielleicht ist die Sache doch nicht so einfach, wie Costco das Ganze suggeriert. Aber, Tobias, wir haben jetzt erlebt, dass du über ein Unternehmen wirklich begeistert gesprochen hast. Ja, also a wonderful company. Aber es ist natürlich klar, was wäre eine solche positive Darstellung ohne deinen üblichen Satz? Tolles Unternehmen, aber für mich zu teuer.
Und zwar auf einer Ebene, wo man echt mal sagen muss, are they fucking crazy? 51er KGV für ein Einzelhandelsunternehmen. Da fällt mir da auch nichts mehr ein. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, wo eine Hermes im Moment gerade bewertet ist, aber so viel höher ist es dann auch nicht. Nee, also
ist das ein Einzelhandelunternehmen oder ist das eine Community? Ist das ein Customer? Ist das ein Customer Network mit 74,3 Millionen zahlenden Mitgliedern?
Was immer. Aber 51er KGV, da ist für mich sofort vorbei. Und dann sage ich, ich kaufe, wenn ich hier in den USA bin, extrem gerne ab sofort, und das wird sich definitiv wiederholen, ich kaufe extrem gerne bei Costco, also zumindest beim Checkout, und werde das nächste Mal dann eben auch, wenn ich hier bin, sicherlich irgendwie eine Karte von einem Freund, von einer Freundin mit dabei haben, die es mir erlaubt, dort einzukaufen. Also ich kaufe sehr, sehr gerne und würde sehr, sehr gerne, auch gerade wenn ich länger hier bin und meinen Kühlschrank mal wirklich auffüllen muss, bei Costco kaufen, aber ich kaufe garantiert auf keinen Fall auf Basis dieser Bewertung die Aktie, die aus meiner Sicht in der Tat um 100% zu hoch mindestens an der Börse bewertet ist. Ich würde die auf keinen Fall oberhalb von einem 25er KGV kaufen. Aber alle, die es getan haben, die sie im Bestand haben, da gilt ja dann auch das, was Christian immer sagt. Ehrlicherweise, bei einem 51er KGV sage ich auch, also irgendwann ist ja vielleicht auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo man mal ein paar Gewinne mitnehmen kann.
Ja, wo sie auch sicherlich mal durchaus korrigieren kann. Ja, aber da
Ja, du hast ja die nächste Umsatzsteigerung quasi schon in den Raum gestellt, weil wenn du nachgeguckt hast und festgestellt hast, dass seit 2017 die Beiträge nicht mehr erhöht wurden, das ist in der Tat überfällig. Und dann wird das KGV allein durch diesen Effekt wahrscheinlich auf eine 40, vielleicht auch auf eine 35 oder sowas absinken.
Genau, und dann wird das Unternehmen weiter in diese Bewertung hineinwachsen, solange man diesem Unternehmen halt diese Bewertung zubilligt. Also ein Unternehmen kann ja auch lange Jahre eine Bewertung von 50 haben beim KGV. Ja, der Kurs kann sogar weiter steigen, ja, wenn die Ergebnisse weiterhin schön steigen. Wachstumspotenzial ist auf jeden Fall da. Man muss halt einmal, wenn man an dieses Geschäftskonzept, wenn man an das jetzt übrigens neue Management glaubt, muss man einmal die Schwellenangst überwinden und sagen, so, jetzt gehe ich rein, weil dieses Geschäftsmodell tatsächlich so ist, dass es auch ein Idiot führen kann, würde ich zumindest hierbei nicht sagen, weil Handel ist im Detail eine ganz schwierige Sache, selbst wenn man kein Geld verdienen muss, aber kein Geld zu verlieren ist auch schon eine große Herausforderung, siehe mal wieder Metro. Aber wenn man
auch
sagt,
die Dimensionen,
okay, man die traut Dimension dem Unternehmen der Lieferketten
in einem Land wie in den USA.
Also der Aufbau von Lieferketten in anderen Ländern, ja, wir gucken da bei Costco auch beispielsweise Richtung China. Also da sind so ein paar Wetten auf die Zukunft, die können riesig aufgehen, wenn man sagt, das Unternehmen liefert auf diesem Niveau weiter, weswegen man auch weiterhin eine hohe Bewertung diesem Unternehmen zubilligen wird, ganz einfach aufgrund seines sehr speziellen, resilienten Geschäftsmodells, da muss man halt irgendwann mal springen und muss irgendwann mal kaufen und dann muss man es liegen lassen oder man sagt, nee, diese Aktie ist wie eine Straßenbahn, die eigentlich schon vorbeigefahren ist und das möchte ich nicht, dann muss man es irgendwann lassen und dann sollte man sie auch komplett zu den Akten legen und nicht alle drei Wochen gucken, wie stark sie jetzt wieder gestiegen ist, dann macht man einfach einen Haken dran und guckt sich ein paar andere Aktien an.
Genau. Und ich finde, wenn wir jetzt so sehen, dass wir den angekündigten Zeitraum von 45 bis 55 Minuten jetzt schon überschritten haben auf etwa 65 Minuten und dabei auch noch berücksichtigen, dass du noch einen Zug zu kriegen hast, dann sind wir an dem Punkt, wo wir eine Aktie, die wir uns noch mit vorgenommen haben zu besprechen, einfach mal um eine oder zwei Wochen verschieben. Das ist die Markel und da haben wir einen kleinen Cliffhanger drin, aber wir hatten, glaube ich, in der heutigen Sendung genug drin, sodass man mit Eindrücken ins Wochenende gehen kann, oder Christian?
Ich denke es auch. Ich gehe jetzt in ein langes Wochenende, nicht in die USA, leider, aber das lohnt nicht. Aber Spanien, Barcelona ist ja auch nicht schlecht. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, genießt die Sonne, genießt das Leben und vielleicht denkt ihr ein bisschen über Investments nach. Und wenn ihr neue Impulse braucht, einfach den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und nächste Woche wieder dabei sein. Tschüss, bis dann. We'll be right back.